Willkommen zum Realitätsabgleich, worin Tobi Bayer und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hallo Tobi.
Moin Holgi, wow, sehr geil.
Was?
Das neue Intro.
Das neue, findest du gut, ja?
Ja.
Okay, cool. Ja, dann behalte ich das.
Hatte ich vorher noch nicht gehört.
Also echt nicht? Hatte ich dir nicht einige Mal vorgespielt, die Tage?
Nein.
Nee, wem hatte ich dir?
Da verwechselst du mich mit irgendwen anders, den du nicht magst.
Okay, weil ich dachte so, ich habe verliehen den Überblick und irgendwer meinte, das ist aber ein bisschen langweilig. Und ich dachte so, Gott, hoffentlich haut Tobi mir das jetzt nicht schon wieder um die Ohren.
Habe ich gerade. Nein, das ist wiedererkennbar, das ist dein Intro.
Genau.
Also ich erkenne es sofort als dein Intro. Es ist aber nicht verunstaltet und es ist
klar und kurz, also klar, kurz.
Vielleicht und moderner?
Ja, es ist halt kürzer, es ist klarer und ich finde es halt ganz schön, weil es trotzdem noch so einen gewissen, also ich diesen Hall noch so ein bisschen Bombast hat. Ich stehe.
Nein, Bombast ist da gar nicht.
Bombast. Und das Outro.
Makramee vielleicht, genau, aber kein Bass.
Kein Makramee, Alter. Boah, ist das lange her, dass so Zeug an Wänden hing und ich bin so alt.
Meine Mama hat eine Makramee-Tanne gemakrameet.
Das Outro werde ich so lassen wie immer. Also das Outro werde ich einfach das alte lassen. Ganz am Ende sagt dann die Frauenstimme, die im Intro ja früher war, sagt dann auch nochmal, wer redet, ist nicht tot. Weil irgendwann wird Vrind ja nicht mehr Vrind heißen. Hm. Und wer redet, ist nicht tot, finde ich aber, ist trotzdem ein guter Satz. Also ich mag
ja
diesen Satz.
Ja, so ein bisschen Historie darf man sich auch.
Oh, genau, und das ist so both, best of both worlds. Also ich habe halt irgendwie noch so eine Reminiszenz an die ersten 1800 Folgen oder wie viel ich dann hier gemacht habe. Und gleichzeitig finde ich das trotzdem einen schönen Satz, der vor allen Dingen am Ende eines Gesprächs auch nochmal irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da viel zu viel rein, aber ich finde, wenn am Ende eines Gesprächs, wer redet, ist nicht tot gesagt wird, hat das nochmal so einen interessanten Abschluss, der darauf hinweist, dass man auch weiterreden sollte.
Wann hast du eigentlich aufgehört, die zu nummerieren, die Folgen? Ist noch ganz lange her, oder?
Nee, ist noch nicht so lange her, aber das gehört zum Rebranding ein bisschen mit dazu. Ja. Und es ist mir ehrlich gesagt auch schon seit Jahren auf den Sack gegangen, weil das ist halt völlig unnötig.
Kann ja auch keiner was mit anfangen.
Da kann keiner was mit anfangen. Es gibt gelegentlich mal jemanden, der dann tatsächlich nach einer Sendungsnummer sucht. Das war in den Anfangsjahren, wo die Podcatcher auch noch nicht selber nummeriert haben, also weil die Sendungen haben ja weiter Nummern. Wenn du im, wie heißt du denn, Pocketcast nachguckst, da hat halt jede Vrind-Sendung immer noch ihre fortlaufende Nummer, weil ich die halt auch in die Metadaten schreibe. Aber ich schreibe die halt nicht mehr in den Titel, das ist Quatsch.
Ja.
Also finde ich wirklich Quatsch. Naja.
Alright.
In other news.
Genug Meta.
Aua. So. Ich hatte einen Motorradunfall letzte Woche.
Nein, oh Gott.
Ja, wirklich super. Also, war ja total scheiße. Haben wir ja alle mitgekriegt. Diese ganze Pflege und Haus auflösen, verkaufen und so. Wir haben jetzt übrigens einen Käufer gefunden. Ich hoffe mal, dass ich in den nächsten 3 Wochen zur Beurkundung schreiten kann und dass das Ding dann auch komplett abgeschlossen ist, diese ganze Geschichte. Also war ja alles soweit durch. Der Käufer war auch mehr oder weniger gefunden. Als wir die letzte Sendung gemacht haben, hatten wir noch 3 Angebote. Dann haben wir gesagt, okay, meistbietend gebe ich es ab, weil mir ist egal, wen die Nachbarn als Nachbarn kriegen, weil ich wohne da ja nicht mehr. Und dann waren wir vorletzte Woche, sind wir dann eine Woche an Gardasee gefahren, wie es so unsere Art ist, also unsere Privattradition seit 2000, so im Herbst eine Woche an Gardasee. Und das war dann auch so, weißt du, so für mich das erste Mal, also wir hatten noch nicht mal den Hund dabei, weißt du? Ich musste mich um nichts kümmern. Also es war alles so, ja, Plätscher, der Tag so durch, alles ganz toll. Hat jetzt nicht so, also hat halt schon geplätschert, weil es war das schlechteste Wetter der letzten Jahre, das wir da erlebt haben. Also recht regnerisch. Und auch voll scheiße. Unser Bus hat genau so gestanden, dass genau vor der Tür unseres Busses Matsch war, wenn es geregnet hat. Da ist irgendwo ist so ein Rinnsal den Stellplatz runtergelaufen, genau da hinten, na egal. Na, und ich hatte halt so eine Woche an Gardasee und danach habe ich gesagt, so und jetzt, dann kommst du nach Hause und dann kommst du wieder auf Spur sozusagen. Ne? Also habe dann noch neue Termine gemacht für Aufzeichnungen und so weiter. Und das war letzte Woche Dienstag. Achso, ich hatte dann bei meinen Eltern ja noch meine Vespa stehen, die PX, das ist eine klassische Vespa mit Zweitaktmotor und ohne irgendwelchen Technik-Schnickschnack. Die hatte ich nach Berlin geholt, weil die Garage da gibt's nicht mehr oder gibt's jetzt demnächst nicht mehr, wo die bisher gestanden hat die letzten 8 Jahre. Und ich hatte ja auch eine Vespa hier in Berlin und das ist eine moderne mit Viertaktmotor und Bremsenschnickschnack. Also die hat ABS und ESP, dieser Roller. Und damit bin ich die letzten 8 Jahre hier rumgefahren und hatte dann die klassische Vespa hierher geholt. Die hat kein ABS, kein ESP.
Aber du kannst sie benutzen, weil sie nicht in der abgeschlossenen Garage
steht. Genau, weil sie nicht in einer ausgebrannten Garage steht und ich nicht weiß, wie es dem Roller geht. Ich aber, wir kommen immer noch nicht in die Garage rein und das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts mehr werden. Ja. Naja, dann habe ich halt gedacht, so schön, dann hast du halt einen Roller hier stehen. Ich mag die klassische Vespa eigentlich auch viel lieber, auch wenn die ein bisschen schwieriger zu fahren ist, weil die hat halt eine Handschaltung, keine Automatik. Die hat halt auch nur 8 PS, die andere hat 22 und so. Ne? Mhm. Und die ist halt so insgesamt jetzt nicht so ein stabiles Zweirad. Naja, und bin halt gefahren und das Schöne an so Rollern ist ja, dass du die halt auch bei Regen fahren kannst sehr gut, weil die haben halt ein Beinschild. Du kriegst kein Spritzwasser von der Straße ab, was ja irgendwie immer so ein bisschen das Ekligste ist bei Regen, finde ich jedenfalls. Ja, und dann hat es halt geregnet gehabt. Ich bin gefahren letzten Dienstag, fahre so nach Hause, fahre eine Abkürzung, wo wenig Autoverkehr ist, aber Kopfsteinpflaster, komme an so eine Engstelle, will bremsen oder bremse. Und ich bin halt ABS und ESP gewohnt gewesen. Also mit dieser ABS-Vespa kannst du wirklich auf nassem Laub schnell durch Kurven fahren, ohne dass was passiert. Mhm. So, ich bremse, Vorderrad blockiert und ich mache einen Abflug bei so bestimmt, weiß ich nicht, 15, 20 km/h oder sowas. Oh. Also richtig abgeflogen von dem
nach
Ding.
Nach vorne dann auf das Lenkrad drauf.
Das kann ich nicht genau beurteilen. Also das Schöne, auch einer der Gründe, warum ich gerne Roller fahre, wenn du mit dem Roller stürzt, fällst du sofort von dem Ding runter, weil du das, ne, weil du diesen Durchstieg vorne hast und nicht das Moped zwischen den Beinen.
Ja.
Also ich weiß es nicht. Ich bin weggerutscht und lag auf der Straße und der Roller lag neben mir, hat noch ein bisschen pop, 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 pop gemacht und ist dann ausgegangen. Und witzigerweise standen auf einmal 2 Typen vom Ordnungsamt neben mir. Alles in Ordnung.
Alles in Ordnung.
Genau. Muss er, aua. Ja, Lachen tut ein bisschen weh. Dann, das war letzte Woche Dienstag, hatte ich diesen Unfall oder diesen Sturz. Roller natürlich kaputt. Also vorderes Schutzblech so zerbeult, dass ich es erneuern muss. Und die rechte Haube, also die haben, hat ja so Bäckchen, die Vespa, ne? Hm. Und die rechte Haube davon ist eben zerkratzt und verbeult. Und der Witz ist, auf der Fahrt mit dem Ding nach Hause habe ich überlegt, dass ich vielleicht viel lieber die PX verkaufen werde, weil es mir wirklich wehtut, die hier auf der Straße zu parken und im Regen stehen zu sehen, weil das ist einfach so ein klassisches, schönes Fahrzeug. Und ich bin so gefahren, habe gedacht, ey, komm, trenn dich schweren Herzens von dem Ding. Es ist immer noch besser, jemand fährt das, der das irgendwo unterstellen kann oder so, als dass du dabei zugucken musst, wie es im Regen vor der Tür vergammelt. So. Mhm. Und, ne? Und jetzt ist es ein Unfallfahrzeug. Natürlich, da ist nichts am Rahmen oder sowas.
Ja.
Aber, ne, so.
Ja. Das ist schon ärgerlich.
Ja, und dann hatte ich echt gedacht, okay, ich sag dann hier in der Sendung auch eine Preise, die an. Hier, kommt, passt auf, Freunde, ich verkaufe meine PX, ich mache euch auch einen guten Preis. Ja, jetzt ist sie erstmal in der Werkstatt. Und
dann kannst du sie als General überholt anbieten.
Genau. Ja, und vor allen Dingen habe ich in der Werkstatt gesagt, sag mal, Leute, macht ihr irgendwie so Winterlager oder sowas? Ja, 35 € im Monat. Habe ich gesagt, alles klar. Dann repariert das Ding, guck nochmal nach den Bautenzügen, da war was, ist was nicht in Ordnung, die quietschen ein bisschen.
Dann stell's gleich weg.
Genau. Nächstes Jahr im April oder März ist TÜV. Ich komme so Ende März, Anfang April nächsten Jahres wiederholen. Dann laufe ich wenigstens nicht Gefahr, im Winter nochmal mit dem Ding irgendwie zu stürzen.
Ja, okay.
Weil ich habe wirklich mal den kompletten Brustkorb geprellt. Den rechten Arm. Mit einer
Prellung, da hast du viel länger was von als vom
Bruch. Hör auf. Ich habe seit einer Woche nicht ordentlich geschlafen. Den rechten Arm natürlich irgendwie voller blauer Flecken, das rechte Bein, also das rechte Knie geprellt. Also ich bin so im Arsch im Moment und es gibt praktisch keine wirkliche Position, in der ich sitzen, stehen oder liegen kann, ohne dass ich irgendwie Schmerzen habe. Vor allen Dingen so am Schreibtisch. Also wenn ich 2 Stunden jetzt am Schreibtisch gesessen habe, ist Ende bei mir. Da muss ich mich echt erstmal wieder 2 Stunden aufs Sofa zurückziehen. Und die einzige Position, Lachen tut auch weh, Husten tut weh, Nase putzt, alles tut weh. Schluck auf hatte ich zwischendurch auch ganz toll. Die einzige Position, wo ich echt fast schmerzfrei bin, ist auf dem Sofa sitzend, hinten angelehnt, weich, so leicht nach hinten gelehnt, angelehnt auf dem Sofa. Also so, wie man es eigentlich haben will, aber nicht aus diesen Gründen. Ja.
Und ein Glas Wein gehört auch unbedingt dazu.
Ja, genau, sowas. Aber so. Und heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich ein bisschen lachen kann, ohne dass ich echt Schmerzen im Brustkorb habe.
Ja. Ich guck gerade mal, ich habe gar nicht so viel Lustiges zu erzählen.
Ich auch nicht, aber naja.
Aber hier, bevor wir zu tief einsteigen, lass mich einmal ganz kurz nochmal Werbung machen für das Konzert. Das ist ja schon nächste Woche, Freitag, am 18. Oktober in Ochtmannsbruch. Da gibt es Tickets unter mik.fm/2024.
Wir schreiben das in die Shownotes, das kann sich ja keiner mitschreiben jetzt.
martha.ida.konrad.freddymercury/2024gig. Und ich würde mich freuen, wenn da auch ein paar Hörer haben sich schon Tickets geklickt und kommen.
Ja. Ich war doch noch gar nicht fertig mit meiner Reklame.
Ach so.
Du willst
jetzt noch dein.
Ja, genau.
Welche Vespa willst du jetzt verkaufen?
Also ich komme an die GTS komme ich nicht ran. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die ist und so weiter und so fort.
Und die andere ist jetzt eingesperrt.
Und die GTS vergammeln zu sehen, tut mir nicht so viel wie eine PX vergammeln zu sehen. Tatsächlich nicht. Ja. Also wenn irgendjemand Interesse an einer 2016er PX 150 hat, 2016 PX 150 in Schwarz mit unter 2000 Kilometern auf der Uhr, die letzten 8 Jahre in einer Garage gestanden hat. Also die ist wie neu.
Bisher unfallfrei.
Bisher unfallfrei. schreibt mir mal, eventuell könnt ihr mir ja ein Angebot machen, das ich nicht ablehnen kann, oder ich kann euch ein Angebot machen, das ich nicht ablehnen kann. Und aus der Werkstatt holen kann ich die ja jederzeit, da aus dem Winterlager. Ja. Also das ist ja nicht so. Das war's schon. Ich wollte nur sagen, ich habe eine PX.
Hat aber auch nicht mehr lange TÜV, muss ich mal dazu sagen.
Ja, aber die geht ja. Also ich habe die vor 2 Jahren über einen TÜV gefahren. Ja, auch gesagt, ich brauche TÜV mit meiner Vespa. Der Typ so, okay, Brems vorne, Brems hinten, Blink, Hub. Blink, Hub, Brems vorne, Brems hinten. Was hat er? Ich glaube, ist einmal um den Block gefahren und hat mir die Plakette drauf gemacht. Da ist ja nichts dran.
Das ist ja jetzt
nicht so ein Hightech-Gerät. Das ist ja, darum mag ich die ja auch eigentlich so gerne. Also es wird mir sehr, 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 sehr wehtun, keine PX mehr zu haben. Aber es
muss
wird
jetzt nächsten,
umso
nächsten
mehr wehtun.
Muss ich zum ersten Mal mit meinem Anhänger zum TÜV.
Anhänger?
Ja, ich habe einen Anhänger gekauft.
Du hast dir einen Klaufix geholt?
Ja. Naja, wenn du auf dem Land lebst und immer mal, weiß nicht, wir haben jetzt gerade unsere ganzen Büsche und Bäume ausgeschnitten. So, dann hast du halt irgendwie so einen Kubikmeter Biogeröll und das kann man natürlich irgendwie vielleicht auch im Park lagern, so, also wenn man einen eigenen Park hat. Aber wir bringen es halt immer ins Nachbardorf zum Komposthof. Ja. Ja, das ist halt so ein Riesenhof. Da kannst du irgendwie Grünabfälle hinbringen und dann wird das kompostiert. Ja. Den Kompost kann man für viel Geld kaufen. Ist auch blöd. Egal.
Aber so, schön. Also Hänger ist doch prima.
Naja, jedenfalls, Sachen ist ein Hänger.
Um diese ganze Geschichte doch kurz zu Ende zu bringen. Ich hatte halt eigentlich vorgehabt, ab letzter Woche wieder auf normal zu verlaufen. Ich konnte letzte Woche kaum was arbeiten. Ich habe irgendwie dermaßen viel liegen lassen. Ja, das heißt, die Scheiße hört einfach nicht auf, egal wie oft ich F5 drücke.
F5 war früher Reload, ne?
Ja, eben.
Auf Windows-Maschinen. Ja.
So, du hast einen Anhänger. Ich habe ja auch mal überlegt, mir einen Anhänger zu kaufen, weil, wenn die zugelassen sind, darf man die auf die Straße stellen. Und da kann man dann auch super so Motorroller und Fahrräder drin parken, habe ich gedacht, oder?
Stimmt. Also meine hat sogar so einen kleinen Kasten oben drauf mit so einer Plane. Also keinen echten Kasten, sondern ein Gestell für eine Plane.
Ja.
Das heißt, der ist 2 Meter mal 1 Meter und auch irgendwie 1,20 oder so hoch mit einer Plane.
Ja.
So, das heißt, wenn die Vespa nicht so hoch ist, könnte man die da reinfahren.
Ja, oder irgendjemand aus der Hörerschaft hat einen trockenen, sicheren Stellplatz für mich im südwestlichen Teil Berlins. Das wäre natürlich auch noch was, wo ich mich drauf einlassen würde, wenn das jetzt nicht.
Nee, der ist zugelassen.
Ja.
So, der ist zugelassen.
Dann nehme ich deinen Hänger.
Eben auch TÜV. Ja, und der war auch ganz günstig.
Kannst du bei mir hier abstellen.
Ja, ich brauche den halt ab und zu.
Ja, dann kommst du ihn holen. Dann nehme ich so lange die Fahrräder raus.
Kommst du denn nächste Woche eigentlich zum Konzert und zu meinem 50. Geburtstag?
Das ist jetzt, du hast nächste Woche 50. Geburtstag? Ach, tatsächlich, nächste Woche am Donnerstag.
Ja, habe ich 50. Geburtstag.
Tja, am 15., am 18. ist das Konzert.
Ja. Ja, überleg.
Ja, nee, komm ich.
Okay.
Also ich versuch's. Cool. Also das, die Zeichen, nächste Woche. Ja, nächste. Das sieht gut aus. Sieht gut cool aus.
Ja. Kannst auch Donnerstag schon kommen.
Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich Donnerstag ist ja so Standardaufnahme, Aufzeichnungstag bei mir. Also ich dachte dann eher so Freitag nach der Wochendämmerung loszufahren, also nach der Wochendämmerung Aufzeichnung.
Ja,
durch den Berufsverkehr
nach Hamburg. Abends um 8 oder so. Ja. Was? Wir spielen abends um 8.
Ja, das müsste ich schaffen.
Also
ja.
Um 6 ist Einlass, um 7 spielt die Vorgruppe. Wir haben eine Vorgruppe.
Natürlich.
Und, ja,
und zwar die Holgi Allstars mit Triangel. Stehe ich eine halbe Stunde mit einer Triangel auf der Bühne.
Ding, 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 ding.
Und singe
George. Triangel ist ja unterschätzt.
Holger singt George Gershwin und begleitet sich selbst auf der Triangel.
Kannst Geht du machen? Vielleicht kommen dann George noch mehr Hörer.
George Gershwin.
George. Ich denke, Lachen tut weh. Holger, auf.
George, oh Gershwin.
Vielleicht machen wir das doch nicht auf der Bühne. Es sei denn, es kommen noch irgendwie 20 Frindhörer, die sagen, sie hätten gerne Holgi George Gershwin singen.
Genau.
Dann können wir es einrichten. Ja, nee, da gibt's Tickets und
krass, du wirst am 19. 50, ey, das ist jetzt alles vorbei, ey.
Alter Sack, ich bin auch schon körperlich ein Wrack. Ich bin am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, bin ich wie jedes Jahr, die letzten 7, 8 Jahre oder so, über die Kölbrandbrücke gerannt. Und es wird einfach, die bauen das Ding jedes Jahr höher und steiler und das länger.
Und zwar nur, um dich fertig zu machen.
Nur, um mich fertig zu machen. Da sind ja auch so Seile dran. Die ziehen einfach ein bisschen hoch.
Ja.
Oh, der Bayer kommt. Da haben wir ein bisschen höher jetzt
diesmal. Da ist er wieder, der Vollidiot.
Du läufst halt im Osten los. Das sind insgesamt 12 Kilometer. Aber die Strecke ist gar nicht so wichtig, sondern du läufst halt ganz am Anfang läufst du eine ganze Strecke, bis du überhaupt dort bist. Also die ist auch relativ weit weg.
Ja.
Und dann kommt dieser ganz lange, gar nicht so steile Anstieg.
Ja, aber der ist grauenhaft. Ich finde, den merkt man, wenn man in einem zu hohen Gang mit dem Auto fährt, denkst du so, warum wird denn das Auto immer langsamer?
Ja, so, und dann bist du irgendwann oben und machst ein Selfie und bist glücklich. Mein Jahresziel ist immer, oben zu sein, bevor die ersten zurückkommen, weil hinter der Brücke läufst du ja runter.
Ach so, also, das ist so ein Standardlauf. Ich dachte, du würdest das immer dann so aus eigener.
Jedes Jahr der gleiche Lauf. Du kannst ja auch nur einmal im Jahr über die Kölbrandbrücke laufen, ansonsten ist die ja für Fußgänger gesperrt.
Ach so.
So.
Ich dachte, die hätten.
Nee, da dürfen nur Autos,
nur
Kraftfahrzeuge rüber. So, und kein Fußweg, kein Fahrradweg. Mein Traum war ja, die wollen die abreißen, weil die halt auch marode ist. Und überlegen halt, was machen sie stattdessen? Neu bauen oder einen Tunnel oder so. Und habe ich gedacht, geil, wenn sie einen Tunnel bauen für die ganzen LKW und PKW, dann könnten sie die Brücke doch einfach stehen lassen und nur für Radfahrer und Fußgänger freigeben. Das wäre so geil, weil der Blick von da ist echt schon ganz geil. Naja, zumindest, also wenn du oben bist, musst du halt dann steil runterlaufen, unten machst du dann eine Kehre und musst dann halt zurück. So, also hast du den steilen Anstieg danach. Der ist zum Glück nicht so lang, aber der ist halt echt steil. Und dann geht's halt lange runter und dann hast du es geschafft. Aber das ist jedes Jahr wird's schwieriger und ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal laufe. Aber jedes Jahr, wenn ich dann einlaufe, also im Ziel steht dann halt so ein Typ mit einem Mikrofon und der begrüßt dann alle, die dann da ankommen. Und
du machst dann immer fragwürdige Durchsagen. Oder?
Nee, er macht ja die Durchsage und er sagt dann jedes Jahr, erkennt er mich irgendwie und sagt, hier kommt, also an meiner Nummer natürlich nicht.
Ach so.
Also er versucht halt zu erkennen, wer kommt denn da überhaupt.
Du hast immer die gleiche Nummer, dieselbe.
Nee, aber ich bei der Anmeldung, also der sieht halt, was für eine Nummer kommt da angerannt und dann sieht er den Namen und sieht halt auch im System, als wäre ich angemeldet bin und liest dann immer vor, Tobi Bayer vom Team Einschlafen Podcast. Ja, da schlafe ich auch mal so ein. Jedes Jahr spricht mich dann im Ziel auch jemand drauf an.
Super.
Dieses Jahr war es die Ehefrau von Tobi Migge, der ist ja auch Podcast, der kennst du auch, ne?
Ja.
Und Mensch, Tobi, du bist ja eben durchgesagt. Jetzt erkenne ich dich.
Wahrscheinlich sagt er das jedes Jahr mit dem, da schlafe ich auch immer ein. Ne?
Ja, sagt er.
Und das ist übrigens.
Muss jetzt wenigstens noch sagen dürfen, die hatte so ein Leibchen an mit HSV-Rauten-Podcast-Werbung.
Oh, shit. Aber dieses, da schlafe ich auch immer ein. Das ist so typisch Radiomoderatoren auch.
Ist auch ein Radiomoderator.
Das ist im Grunde ist das ein nachgelagertes, die Hörerschaft da abholen, wo sie steht. Also und immer aus dem, worüber man redet, noch irgendwie so einen kleinen Dreh machen, damit man eine Moderation draus macht. Das ist mir immer sowas von auf den Sack gegangen, als ich da beim Radio war. Ich habe mir gedacht, warum sagen wir den Leuten nicht einfach, was ist? So.
Ja.
So, außer Donnerstags. Die schlimmste Anmoderation ist Donnerstag ist Kinotag. Das ist die schlechteste Anmoderation der Welt. Donnerstag ist Kinotag und unser Filmexperte Tobi Bayer ist jetzt bei uns, um uns zu erzählen, was es Neues gibt.
Ich war letztens im Kino, ich habe schon wieder vergessen, was wir geguckt haben. Ach hier, Beetlejuice.
Sehr schön.
Ist das
Beetlejuice im Kopf von Beetlejuice, weil er durch so eine Tür geht?
Nee, der Originalfilm hieß ja Beetlejuice.
Ja.
So, und jetzt die Fortführung heißt halt Beetlejuice. Ja. Und du weißt, dass sie also sofort, dass sie auf einen dritten Teil hinarbeiten. Weil wenn man den Namen dreimal sagt, dann kommt er ja.
Oh.
Kennst du den Film?
Nee, überhaupt nicht.
Was?
Nee, kenn Tim ich Burton? Das? Nee, das, ich habe irgendwie Probleme mit Tim Burton-Filmen in der Regel.
Ah. Ja. So. Naja, also der Originalfilm ist ja irgendwie 90er oder so.
Bestimmt, ist das nicht sogar mit Jim Carrey?
Nee. Nein, der hieß anders. Und der ist auch leider schon gestorben, der Originalschauspieler, der Mann. Aber alle anderen Schauspieler sind dabei geblieben. Also die Geschichte spielt tatsächlich einfach 20 Jahre später. Und es ist tatsächlich echt ganz nett geworden. Also wenn man den Original-Beetlejuice-Film mag, sollte man sich den unbedingt angucken. Also mir hat's gefallen.
Ja, nee, das habe ich irgendwie, ist überhaupt nicht an mir vorbeigekommen. Aber was ist denn jetzt mit deinem Anhänger?
Ja, nix.
Ach so.
Der war auch TÜV.
Riesige
Anhänger. Nein, ich habe im Moment wahnsinnig viel zu organisieren. Und heute habe ich halt gerade bei der Werkstatt angerufen. Ich hatte einen Termin für mein Auto, für Winterreifen aufziehen und TÜV. Der braucht nämlich auch TÜV. Und das ist halt nächste Woche. Und da habe ich jetzt heute angerufen und gefragt, kann ich den Anhänger einfach mitbringen? Macht da auch eine TÜV-Plakette dran? Ja, bring einfach mit. Kein Problem. So, aber im Moment, ich habe eine ganz andere Baustelle als den Anhänger und den TÜV, nämlich Bruchbude Karkensdorf,
falls du dich Scheiße.
Erinnerst.
Geht das wieder los? Es gab
ja immer mal Ärger mit der Heizung. So, wir hatten ja auch schon mal wochenlang keine Heizung und so.
Ja.
Wir haben damals einen neuen Gaskessel bekommen, also eine neue Gasheizung, und den Rest haben sie halt einfach angeschlossen. Vor 2 Wochen ist jetzt der Pufferspeicher kaputt gegangen. Also was eigentlich passiert ist, war, dass meine Frau gesagt hat, guck mal da hinten unter der Heizung, das ist alles nass. Was ist denn da los? Mhm. Dann habe ich geguckt und ja, tropft da irgendwie raus. Was ist denn da los? Und dann stellt sich raus, das ist das Überdruckventil. Also in der Heizung, also in dem Gasbrenner sozusagen, ist so ein Überdruckventil. Das heißt, wenn zu viel Druck auf dem Heizkreislauf ist, dann kann es dadurch ablaufen. Und das ist halt einfach so ein Ausfluss, der geht halt einfach auf den Boden. So ist er jetzt angeschlossen.
Okay, aber ja. Hat da jemand gefuscht? Also weil eigentlich
normal kommt da nichts raus. Nee, hat keiner gefuscht. War einfach, der Druck auf dem Heizkreislauf war normal.
Ja, aber sollte das nicht vielleicht in irgendeinen Abfluss ablaufen?
Nee, das Kondensat läuft in so einen Abfluss und eigentlich hätte man das da auch reinlegen können.
Ja.
Aber theoretisch ist es ja ganz gut, dass wir es gemerkt haben. Denn also normalerweise läuft da nichts raus. Da soll eigentlich nichts rauslaufen. Also da soll eigentlich kein Überdruck auf dem System sein. Und wenn dann Überdruck auf dem System ist, ist auch irgendwas schief. So. Und der Techniker hat dann gesagt, ja, das Einzige, was hier schief sein kann, ist, dass im Pufferspeicher die Trennung zwischen Brauchwasser und Heizwasser kaputt ist.
Ne? Das also, den ganzen Tag Kaffee mit altem Wasser gekocht.
Nein, andersrum. Das Brauchwasser hat halt 4 Bar Druck. Ja. Ne, damit ich irgendwie Druck auf der Leitung habe, damit das Wasser auch richtig rausfließt und nicht rauströpfelt, ist da halt ein bisschen mehr Druck drauf als auf so einem Heizkreislauf. So, und jetzt hat also das Leitungswasser in dem Tank, wo es warm gemacht wird, also das Warmwasser eigentlich nur, in das Heizwasser reingedrückt. So, und dadurch war dann im Heizkreislauf zu viel Druck. Hm. Und deswegen ist es da so rausgetröpfelt. So, das war aber gar nicht wenig. Also das war irgendwie dann am ersten Abend schon irgendwie so 10 Liter oder so. Und ständig das einmal austauschen.
Habt ihr es denn rechtzeitig gesehen? Weil oft ist ja dann auch bei so Tröpfelsachen, dauert es ewig, bis irgendeine Wand voll getropft ist und dann alles rauskalkuliert.
Es tröpfelte direkt. Wir haben leider den Hauswirtschaftsraum damals nicht gefliest, weil wir wollten das machen und dann hieß es, ja, morgen kommt übrigens jetzt der Pufferspeicher.
Na gut, der dann
ist aber groß, oder? Mhm. Ja, das ist halt so irgendwie 1,20 Meter Durchmesser Turm in 2 Meter Höhe. Mhm. So, steht jetzt halt auf dem Estrich und seitdem konnten wir halt auch nicht fließen, weil wie kriegt man die Fliesen da drunter? Da sind halt 900 Liter Wasser drin.
Wagenheber, aber ja.
Also das Wasser ist jetzt einfach auf den Estrich getröpfelt und ist dann da halt irgendwie verdunstet.
Weil sowas ist
nicht schlimm.
Entfernten Bekannten von mir passiert, die haben irgendwo einen Rohrbruch gehabt im Keller und da muss über mehrere Jahre wirklich tröpfchenweise Wasser ins Fundament gesickert sein und das Fundament war völlig im Arsch. Also die mussten das Fundament eines gebauten Hauses neu machen. Also unterm Haus sozusagen das Fundament erneuern.
Das ist unangenehm. Ja. Nee, also so viel ist nicht rausgelaufen, das hätten wir gemerkt.
Waren sie fertig und dann ist die Erft über die Ufer getreten und hat das Haus mitgenommen. Ja.
Scheiße.
Das ist richtig krass, ey. Oh Gott. Das ist jetzt eine krasse Geschichte.
Ja.
Hier, ich habe übrigens, als wir im Urlaub waren, fällt mir gerade ein, stand auf dem Campingplatz. Das war sowieso total krass. Ich weiß, du bist ja öfter mal mit dem Auto auch auf längeren Strecken unterwegs. Hm. Ich habe noch nie im September so volle Autobahnen Richtung Süden gesehen. Und ich habe noch nie so einen vollen Campingplatz erlebt um diese Jahreszeit. Und da hatte ich mich dann auch noch mit dem Betreiber vom Campingplatz unterhalten. Die Autos, also die Campingfahrzeuge werden von Jahr zu Jahr größer. Und der meinte auch, ja, ist jetzt außerhalb der Saison, also in den Sommerferien sind viele so mit so Campingbussen wie euren da und Kindern und auch Zelten und so. Aber jetzt im September alles Rentner und die haben halt immer mehr Geld.
Okay.
Und es scheinen wirklich nur große Fahrzeuge rum. Wir haben in unserem Bus wahrscheinlich das kleinste Fahrzeug überhaupt auf diesem Campingplatz. Da irgendwie um die Ecke stand auch noch ein VW-Bus. Naja, jedenfalls, da war einer mit einem Wohnwagen an einem Elektroauto. Das fand ich interessant. Mhm. Weil da geht ja sofort dramatisch Reichweite verloren, wenn du, weiß ich, wahrscheinlich, wenn du so dicke Leute ins Auto setzt, ist es schon irgendwie schlecht für die Reichweite. Geschweige denn dann irgendwie so einen Wohnwagen dran zu hängen. Und der Typ hatte einen, diesen Hyundai Ioniq 5.
Mhm.
Den habe ich natürlich angequatscht. Meinte ich, ich habe hier mal eine Frage, die Ihnen noch nie jemand gestellt hat. Wie weit kommen Sie denn damit? Und im Wohnwagen war seine Frau und kriegte einen Lachflash. Ja, sagt er, naja, 250 Kilometer.
Mit Anhänger.
Mit Anhänger. Und zwar war das ein, es war so ein größerer Puck. Also, was ist das? Hümer? Weiß ich nicht.
Puck sind diese kurzen, knubbeligen,
sind kleinen. Diese relativ kleinen mit dem Aufstelldach, wo du so ein Hubdach dran hast. Das war so ein mittelgroßer Puck, so 5,5 Meter dürfte der lang gewesen sein oder sowas.
Und wie weit kommt er ohne den?
Ohne, das weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal gucken, was im Internet steht, wie weit der kommt. So. Warte mal, ich guck mal eben hier. Hyundai, nee, warte mal.
Heißt das nicht Hyundai?
Weiß ich nicht, ich finde Hyundai klingt irgendwie wie, klingt Hi-Fi. Irgendwie bescheuert, genau. Hyopai Ioniq. Warte mal, was hier, Reichweite steht hier nicht. Motorenlänge.
Wahrscheinlich verschiedene Akkuausbaustufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich kenne den nicht so.
Technik, nee, steht hier nicht. Finde ich nicht, aber nee, finde ich nicht. Aber ich glaube, es soll, also zumindest was man so hört, wenn man mit Leuten spricht, soll das eins der bevorzugten oder zu bevorzugenden Elektroautos sein. Der lädt wohl extrem schnell und hat wohl auch eine gute Reichweite. Mhm. Er meinte halt, kämpft 250 Kilometer weit und realistischerweise sähe es so aus, dass sie alle 3 Stunden laden müssten. Also alle 3 Stunden 20 Minuten Pause.
Ich darf, glaube ich, nur 1000 Kilo ziehen. Das ist bei mir so ein bisschen der Nachteil an dem Enyaq. Der hat es nicht zugelassen für größere Anhänger oder Wohnwagen oder so. Naja.
Fand ich aber ganz interessant, weil das ist ja schon, also ich meine, das hatten wir auch letztes Mal, als ich sagte, eine ordentliche Reichweite und du meintest, Reichweitenangst, also dann in den Kommentaren.
Das habe ich in den Kommentaren geschrieben,
ja. Das ist halt, ich, das ist halt echt, also da finde ich, wird es dann halt auch echt mühsam, ne, wenn du, und die kamen irgendwo aus Niedersachsen, also weiß gar nicht mehr, was für ein Kennzeichen war.
Ordentlich Strecke gemacht.
Das ist richtig, das sind 1000 Kilometer oder sowas.
Ja.
Und wenn du dann alle 3 Stunden, klar, mit so einem Wohnwagen fährst halt auch nur 90, aber dann alle 3 Stunden eine Pause machen und dann noch mit einem Wohnwagen. Und wenn du dir diese Ladestation anguckst, die sind ja
überhaupt. Den musst du erstmal abstellen, damit du an die Ladestation
reinkommst. Wenn du Glück hast, ist gerade keiner da, dann kannst du das Ding querstellen. Aber in der Regel ist ja wirklich so, dass du mit dem Gespann gar nicht da rankommst. Ne?
Ja, das ist steil. Also mein Kommentar mit der Reichweitenangst, Entschuldigung, dass ich dich damit getriggert habe, aber
nee, wir hatten ja
in dem Moment ja gerade darüber gesprochen, dass die deutsche Autoindustrie das nicht hingekriegt hat, einen Volkswagen in Elektro zu bauen, ne, der irgendwie klein und praktisch und so.
Einen kleinen Wagen mit ordentlicher Reichweite oder anständiger Reichweite, habe ich gesagt, ja.
Genau, so. Und vielleicht habe ich dich da auch einfach falsch verstanden, weil für mich wäre, also ich glaube, dass die meisten Menschen eben nicht so eine Autonutzung haben wie du, sondern ich habe mal nachgeguckt, die durchschnittliche Strecke, die in Deutschland gefahren wird, ist 40 Kilometer pro Tag. Ja. So, und die meisten pendeln mit den Autos oder fahren irgendwie ins Dorf zum Einkaufen oder sonst wie was. Oder in der Stadt kannst du halt auch sehr viele kurze Strecken fahren. Und dann ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass du eine schnelle und auch zugängliche Ladeoption hast.
Aber die hast du nicht, das ist ja das Problem.
Ja, aber das ist ein anderes Problem als Reichweite ist nicht gut. So, und dann bei Reichweite, guck mal, wie weit komme ich denn mit dem Auto? So, und wenn ich 200 Kilometer mit dem Auto weit komme, dann reicht es vielleicht für 2-3 Tage. Wenn ich dann in einer Viertelstunde das Auto wieder vollladen kann, ist es vielleicht nicht so schlimm.
Das ist richtig. Das Problem ist eben, du kannst es nicht vollladen. Also wenn ich mir überlege, also ja, meine Autonutzung ist völlig atypisch. Also ich hatte ich ja, glaube ich, auch da in den Kommentaren geschrieben, dass die kürzeste Strecke, die ich in den letzten Jahren gefahren bin, waren irgendwie 200 Kilometer oder irgendwie sowas.
Ja. Ist ja gut. Also Stadt soll man eigentlich auch kein Auto brauchen.
Ja, ich fahre in der Stadt durchaus Auto, aber dann eben mit so.
Aber nicht 200 Kilometer weit.
Mit so MILFs, ne, diese geklickten. Aber wenn ich mir überlege, früher, als ich noch in Potsdam gearbeitet habe, also da habe ich halt
aber jeden Tag. Entschuldigung, mit den MILFs bist du doch nicht 200 Kilometer gefahren.
Nee, ich sag ja, ich fahre aber in der Stadt Auto. Ich wollte jetzt nur nicht so tun, als würde ich nicht in der Stadt mit dem Auto fahren.
Du hast aber eben so getan, als wäre die weiteste Strecke, die du in den letzten 5 Jahren gefahren bist, die kürzeste Strecke 200 Kilometer gewesen.
Mit meinem Auto.
Mit deinem Auto?
Ja. Also. Dass ich mir diese MILFs klicke, das ist ja ein reines Komfortding. Also wenn es die nicht gäbe, würde ich halt in der Stadt auch kein Auto fahren.
Ich finde den Namen so geil.
Ja, es ist halt Augen auf
mit dem Produktnamen. Naja.
Nee, aber also Potsdam und zurück, das waren immer so, ich glaube, 36 Kilometer pro Strecke. Das heißt, es sind so, sagen wir mal, 70 pro Tag. Mal 5 Tage sind 350. Und ich habe hier die Möglichkeit, in einer akzeptablen Fußreichweite habe ich hier 2 Ladestationen.
Ja, und da das ist dann, halt das Problem.
Das ist halt,
wir brauchen genau. Überall Schnelllader.
So, und das würdest du mir aber ein kleines Fahrzeug hier hinstellen, das diese 350 Kilometer Reichweite mit einer Ladung spielend hinbekommt, würde ich mir so ein Ding viel eher kaufen als eins, das nur 200 fährt, wo ich genau weiß, okay, nach 3 Tagen muss ich anfangen, mich um einen Platz an der Ladestation zu kloppen. Ja. Oder eine Viertelstunde durch den Regen laufen oder sowas. Das ist halt echt ein Problem. Und ich fürchte, dass ich vermute mal, dass die Akkutechnik schneller weiter sein wird, diese 350 Kilometer zur Verfügung zu stellen, als dass wir genügend Ladestationen haben, um eben nicht alle 3 Tage Ladepanik zu haben.
Ganz schön traurig.
Absolut.
Also ich bin natürlich total privilegiert, weil ich ein Haus habe mit einer Wallbox im Carport.
Wer auf dem Land wohnt und kein, also in einem eigenen Haus auch noch und kein Elektroauto hat, der hat sie nicht mehr alle.
Ja.
Also das ist ja gut. Oder hat halt ein Auto,
naja, oder noch kaputt
oder fährt. Oder hat halt noch ein altes Auto.
Genau, ja.
Aber die anderen, jetzt, die haben sie nicht mal.
Jetzt noch einen Verbrenner kaufen hier auf dem Land, ist das Wahnsinn.
Also wenn man es sich leisten kann. Das Problem ist ja immer noch der Anschaffungspreis.
Ja, und genau, die richtigen Modelle fehlen halt auch. Ne?
Also oh, hast du gesehen, dass der ID3 unter 30.000 gerade kostet? Die haben gerade so Sonderangebotswochen.
Nee, habe ich nicht gesehen.
29.900 in der Basisausstattung, aber die reicht ja. Krass, oder? Unter 30.000. Ich hab zu Kader gesagt, hier, wollen wir einen Zweitwagen?
Aua. Abzüglich Kaufprämie.
Ist nicht schlecht, ne?
Ja, kann man mal einen kaufen.
Ist halt ein VW, also die sind halt
kacke. Wir brauchen leider gerade keinen.
Und die Dinger, die MILFs hat ja auch ID3s, ID4s, ich glaube ID5 sogar auch mal gefahren. Und ich finde die ganz, ganz unangenehm. Also es ist keine schöne User Experience, finde ich. Naja. Der,
guck mal hier mit.
Der Hyundai hat übrigens 440 bis 570 Kilometer nach WLTP, realistisch, also ja. Sind 80% davon, ne?
Das? Ja, das passt schon. Keine Ahnung, ich saß noch nie in so einem ID3. Ich weiß nicht, wie ich da mit meinen Füßen, mit meinen Beinen rein. Ich habe ja diesen Nachteil, dass ich wahnsinnig lange Beine habe. Und wenn ich im Auto fahren soll, dann muss ich halt auch bequem sitzen können. Und deswegen habe ich halt so ein großes Auto. Der Enyaq ist halt eigentlich viel zu groß für das, was ich brauche.
Ja, aber welches würdest du denn sonst, also welches würdest du nehmen wollen, wenn du dieses Problem mit deinen Beinen nicht hättest? Es gibt ja kaum was.
Dann würde ich eine Zoe fahren wahrscheinlich.
Ach so.
Ja. Aber da sitze ich wirklich unbequem drin. Oder eine Twizy.
Twizy finde ich ja irgendwie cool, aber ja.
Witzig.
So. Was hässlich, ich ja aber gerne witzig. Hätte, hast du den Topolino gesehen von Fiat?
Nee.
Google das. Das ist auf Basis des Citroën Ami, der wird in Deutschland verkauft als Opel Roxy. Das ist ganz kleine, zweisitzige Elektro-Dingsi, das leider Gottes nur 45 km/h fährt und darum, wie ich finde, eigentlich völlig überflüssig.
Ich glaube, davon habe ich heute einen auf der Straße gesehen.
Von dem Opel?
Nee, von dem Topolino.
Ach krass. Und Fiat hat den halt genommen, also dieses wie nennt man das, das Basisfahrzeug, also das Elektroding, und hat darauf halt eine schöne Karosserie gebaut und hat das alles irgendwie schön gemacht. Es ist natürlich jetzt irre teuer, aber ich finde den so unfassbar goldig, diesen Wagen. Den würde ich mir sofort hier hinstellen, wenn der 70 fahren würde.
Den gibt's auch als Dolce Vita. Da hat er keine Türen, sondern nur so Seidenabsperrseiten.
Und hinten so ein kleines Köfferchen drauf für Gepäck. Super, oder?
Nicht schlecht. Nee, den Cardinal. Da passe ich ja auch nicht rein. Nein. Das sehe ich ja so schon.
Ich passe da rein. Also es ist jetzt nicht allzu komfortabel. Ich würde den wirklich, wenn das Ding eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit hätte, ich müsste mir den kaufen. Ich weiß jetzt nicht von welchem Geld, aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Naja.
Leasen.
Ja. ID3, spannend. Zum Glück ist der Meriva, den wir als, also wir haben ja zwei Autos, meine Frau fährt einen Meriva Verbrenner und ich fahre den Enyaq in Elektro.
Kann deine Frau nicht einen Topolino nehmen?
Wenn der Meriva kaputt ist, dann...
Nicht ein Topolino. Die hat's doch nicht so weit, oder?
Oder ein ID3.
Nee, Topolino. Weil dann kann ich immer mal Topolino fahren kommen.
Genau, mit Kordeln. Ja. Lustig. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, wie das mit der Heizung jetzt weitergeht.
Ach so, ja, entschuldige, ja. Ja, ja, ja.
Wir unterbrechen uns heute immer. Was ist denn los?
Ich weiß auch nicht. Ich bin froh, was endlich mal wieder mit jemandem reden zu können nach all der Zeit im Krankenbett und den Schmerzen.
Also das Problem ist jetzt halt gewesen, dass auf der Frischwasserleitung zu viel Druck war. Ne? Und das kann man ja aber ändern, indem man da einfach den Druck reduziert. Da gibt's so einen Reduziermechanismus. Also auf der Wasserleitung selbst ist eh noch viel höherer Druck. Mhm. Und da gibt's so einen Reduzierschnüffel, Gerädelschaft.
Wie das heißt? Wie heißt mit diesem Schnuffelstück? Nee, Schnüffelstück, nee,
wie das Not, dass das Schnüffelstück hier so rumoxidieren tut. So, dann sollte ich halt den Druck von der Frischwasserleitung reduzieren auf, was halt die Heizung auch hat, also so unter 2 bar. Das heißt, wir haben jetzt seit 2 Wochen nur noch Tröpfelwasser im Haus. Ne? Wenn du damit duscht, da kommt halt einfach nichts raus.
Das ist wie auf einem schlechten Campingplatz, kenne ich.
Wie auf einem sehr schlechten Campingplatz. Und es dauert dann eben auch, bis das Warmwasser oben ist. Also immerhin haben wir noch fließend Warmwasser. Ich will mich ja nicht beschweren.
Okay.
Aber wenn man oben duschen will, dann dauert es halt 4 Minuten oder so. Oder 5, bis dann das Warmwasser oben ist. Und das nervt halt gewaltig so. Deswegen habe ich dann natürlich irgendwie meinen Klempner gefragt, hier, was kannst du mir anbieten? Und der hatte dann irgendwie nur Pufferspeicher, die entweder also den jetzigen ersetzen und dann mit Gas und Solar arbeiten, oder halt mit Wärmepumpe, aber dann ohne Solar und auch ohne Gas. Und dann hätte ich halt auch gleich die Wärmepumpe nehmen müssen und auch die Solar abbauen müssen. Oder also es waren so 3 Optionen,
wie Moment, die mir gegeben hat. Aber das Solarding kannst du doch für Strom immer noch oder?
Nee, ich hab doch Solarthermie.
Und ach so, okay.
Genau, ich ernte leider Sonne, also ja. Sonne, aber für Wärme und nicht für Strom. Mhm. Was blöd ist, jetzt im Nachhinein, also wenn ihr gerade ein Haus baut und plant, dann macht euch lieber PV drauf als Solarthermie, weil
das Haus
du erntest Wärme im Sommer, wo du sie nicht brauchst. Ja. Oder wenig brauchst. Also wir benutzen das Warmwasser übrigens auch zum Waschen. Also wir haben eine Waschmaschine mit Warmwasseranschluss. Oh. So, das spart natürlich dann. Und natürlich will man auch im Sommer mal warm duschen, so, das ist alles richtig. Aber da, wo du viel Wärme brauchst zum Heizen im Winter, erntest du halt nichts.
Ja, meine Eltern hatten sowas ja auch auf dem Dach. Ja,
es ist halt, man spart damit direkt sofort Geld, aber Photovoltaik ist einfach sinnvoller, weil du hast halt den Strom im Sommer kannst du ja auch verbrauchen, sozusagen. Oder einspeisen, oder auch immer. So, genau, und das hat irgendwie alles nicht gepasst. Deswegen habe ich dann nochmal wieder andere Techniker gefragt, weil so richtig gut lief es ja auch nicht zwischen uns. Er hatte so mehrere Probleme mit der Installation bei uns und ich habe gedacht, so komm, jetzt, wenn der Pufferspeicher neu muss und wir dann vielleicht Wärmepumpe und so, dann irgendwie Tabula Rasa. Und dann musste ich tatsächlich irgendwie mehrere Techniker anrufen und die haben halt alle keine Zeit. Die Auftragsbücher sind voll. Mhm. Und krieg mal so einen Pufferspeicher kurzfristig und naja, ich habe dann einen gefunden. Leider war das der mit dem teuersten Angebot, aber jetzt kriege ich halt hier die modernste und schickste Technik hingestellt. Ja, und das passiert dann irgendwie wie nächste Woche.
Aber auch mit Wärmepumpe.
Ja, also er hat, also das ist ein Pufferspeicher, da hätte man auch die Gasheizung anschließen können.
Ja.
Aber dann umstellen von Gas auf Wärmepumpe wäre halt nochmal irgendwie Hydraulik irgendwie alles neu machen und nochmal irgendwie ein paar tausend mehr kosten.
Und was machst du jetzt mit der Solarthermie?
Die Solarthermie kann ich weiter benutzen.
Ach so.
Also ich kriege jetzt eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Solarthermie. Die Solarthermie läuft einfach weiter. Hat er auch gesagt, er wird sie runternehmen und PV drauf machen, weil die Wärmepumpe verbraucht halt Strom.
Ja.
Und dann tust du halt Strom rein statt Wärme.
Ja.
Ist klingt auch sinnvoll, aber ich habe ja jetzt die Solarthermie da oben drauf, die ist ja da, die funktioniert, die ist ja halt nun, das ist das Einzige, was nicht kaputt gegangen ist bisher.
Kannst
und wenn die dann kaputt ist, dann bauen wir sie halt auf und machen PV drauf.
Ja, so. Kannst du da PV drumrum bauen?
Nein, ich habe ganz wenig Süddachfläche.
Ja, okay.
Ich habe riesiges Dach nach Norden und ganz wenig Südfläche und das ist, da ist halt im Wesentlichen jetzt die Solarthermie drauf und das ist irgendwie Quatsch, da noch PV drumherum zu bauen. Ich könnte PV in Garten bauen. Ich habe einen großen Garten, da könnte ich so Freiflächenmodule hinstellen, die sich mit der Sonne mitdrehen und so.
Ja, das ist doch cool.
Ja.
Und das Ganze dann irgendwie als so noch so, was, so Objekt,
Kunst
irgendwie sowas.
Ja.
Könntest du jetzt theoretisch dir einen dicken Speicher noch daneben, also einen Stromspeicher daneben bauen, der dann über Tibber, wenn der Strom billig ist, den Speicher volllädt und von da aus die Wärmepumpe bedient?
Theoretisch schon, aber ich habe ja einen Pufferspeicher für Wärme. Ne? Ich kann der Wärmepumpe einfach sagen, also die versteht auch dynamischen Stromtarif. Und da kann ich halt sagen, wenn Tibber sagt, der Strom ist billig oder wenn du selber siehst, der Strom ist billig, dann mach halt den Pufferspeicher ein bisschen wärmer. Also ich brauche keine Batterie dafür.
Ja.
Und ob das irgendwie rechtlich ginge mit Strom billig kaufen, zwischenspeichern,
egal.
Ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, also ich kriege jetzt eine Lösung und die ist gut und ich bin ganz glücklich, dass es auch so schnell geht, weil ich habe echt gedacht, jetzt kann ich den ganzen Winter über nur so mit Tröpfelwasser duschen und auch Kacke.
Ja.
Ja, und die kommen halt am Montag und bauen den ganzen alten Scheiß ab. Und dann habe ich kurz Zeit, um Fliesen hinzulegen.
Ah, super.
Genau. Und dann habe ich geguckt, so, mache ich irgendwie selber, keine Ahnung. Und zufällig ist einer von den Solarinstallateuren, von dem Betrieb, der mir das jetzt macht, ist früher also ausgebildeter Fliesenleger. Und er hat gesagt, ja, dann macht der das eben. Dann musst du das nicht selber stümpern. Dann legt er dir da eben die Fliesen hin.
Ach, super.
Ja, und dann ist irgendwie alles Chico und dann ist Bruchbude Karkensdorf erstmal wieder in Ordnung. Aber
bis das nächste kaputt geht, ne?
Bis das nächste kaputt geht.
Das ist ja so eins dieser Dinger, warum ich eigentlich, also ich fände ja, ich bedauere ja sehr, dass ich das Haus meiner Eltern nicht übernehmen kann. Aber auf eine andere Art bin ich ja doch echt froh, dass ich es nicht übernehme, weil es ist, irgendwas ist immer und wenn was kaputt ist, kostet es halt volle Möhre dein Geld, ne? Wenn das Dach kaputt ist, also wenn hier das Dach kaputt ist, dann haben wir in der Eigentümergemeinschaft eine Instandhaltungsrücklage und können das auf mehrere Schultern verteilen, Als das Dach bei meinen Eltern kaputt war, da sind halt einfach mal irgendwie damals 30.000 Euro weg gewesen. Ne? Und die musste halt
ja
auch haben, die Kohle.
Ja, absolut. Naja, und ehrlich gesagt, dass ich jetzt die Wärmepumpe gleich mitkaufe, liegt tatsächlich zum Teil auch an der Förderung.
Also
ich brauche die nicht unbedingt jetzt sofort, die Wärmepumpe. Die Gasheizung tut's ja. Die kostet halt im Verbrauch deutlich mehr, als die Wärmepumpe das tut. Aber ob ich jetzt einen Pufferspeicher für, weiß nicht, 8.000 inklusive Installation oder so kaufe, der nicht gefördert wird, oder ob ich eine komplette Pufferspeicher, Solaranlagen, sonst wie was, Anbindung an die Wärmepumpe mit Anbindung an die Solarthermie kaufe für dreifache, vierfache, was weiß ich, also ne, das ist halt deutlich mehr. Gefördert wird die Gesamtsumme.
Ah. So,
und gefördert wird dann eben auch der Pufferspeicher mit, weil der gehört ja mit zur Wärmepumpe.
Okay, und den hättest du ja eh bezahlen müssen. Ja.
Den hätte ich eh bezahlen müssen.
Wie ist denn, also du hast diesen Pufferspeicher, der wird immer auf Temperatur gehalten oder wie funktioniert der?
Genau.
Also da ist der immer die konstante Wassertemperatur den ganzen Tag über sozusagen.
Ja, also mehr oder weniger. Ne?
Ja.
So, der wird halt so gehalten, dass die Zieltemperatur und Heizkreislauf und Warmwasser sind dann halt getrennt da drin. Ne? Weil Warmwasser willst du irgendwie auf 60 Grad oder so haben und die Heiztemperatur reicht aber 40 Grad. Oder
was ich jetzt noch nicht ganz gerafft habe, ist, warum hast du noch Gas?
Im Moment?
Ja, also wenn du die Wärmepumpe bekommst, warum dann noch Gas?
Oder nee, das ist dann weg.
Die kommt weg. Ach so, okay, dann hatte ich das missverstanden. Ich dachte, du hättest
falls jemand eine Gastherme haben will, so eine Gasbrennwerttherme mit 14 kW von Junkers, 3 Jahre benutzt, also noch eigentlich neu.
Das ist wirklich neu.
Gerne melden, die wird sonst entsorgt. Also die will keiner mehr haben.
Ernsthaft?
Ich wundere mich. Ja, die Techniker sagen, nee, das will keiner mehr
haben. Das ist eine Kombitherme, ne? Oder also heizen und Warmwasser oder macht die nur Warmwasser?
Ja. Naja, aber die braucht halt einen Pufferspeicher. Also irgendwie brauchst du halt einen Warmwasserbereiter noch daneben. So, aber das kann die. So,
warum will die keine haben? Es gibt doch genug Leute, die vielleicht einfach sich denken, naja gut, wenn meine alte kaputt ist, nehme ich halt die neue da dran und hol mir nicht noch eine Wärmepumpe für 20.000 oder wie viel auch immer so Dinger kosten.
Die Techniker sagen mir, sie haben in den letzten 12 Monaten jeden Monat 4 Wärmepumpen installiert und insgesamt 3 Gasheizungen. Das heißt, wenn im Moment deine Gasheizung kaputt geht, kaufst du halt eine Wärmepumpe.
Okay.
Ne? Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn bei jemandem die Gastherme kaputt geht und die genau so eine brauchen, wie ich sie habe und die halt gerade, also du kriegst ja nur 30-70% gefördert von der Wärmepumpe, das ist halt immer noch nennenswert Geld. Und wenn du stattdessen eine gebrauchte Gasheizung installieren könntest, die einfach irgendwie 100 € kostet oder so, also ich würde mich freuen, wenn überhaupt die irgendwer nimmt, ich will da nicht mal Geld für haben. Wenn die jemand nimmt und wirst damit anfangen kann,
du verschenkst,
dann ist gut. Ich verschenke eine Gasheizung.
Okay. Wow.
Ja. Naja,
also ja, okay, bevor du sie wegschmeißt, ja,
sicher. Wenn die wirklich noch jemand sinnvoll nutzen kann, wäre das gut.
Ja, klar.
Würde ich mich freuen.
Gebaut ist das Ding, ja.
Gebaut ist das Ding, es hat auch Energie gekostet, das Ding zu bauen. Klar, wenn mir jemand dafür 100 € geben will, dann spende ich die an Viva Con Aqua und alle sind glücklich.
Ja, oder einen Kasten Bier.
Was weiß ich. Oder zum Konzert kommt, weil ich möchte, dass Leute zu meinem Konzert kommen. So, genau, nee, also ich habe dann kein Gas mehr. Der Gashahn wird komplett abgedreht, weil ich habe ja auch in der Küche kein Gas mehr. Ich hatte ja früher in der Küche noch Gasherd. Mhm. Und der ist ja auch weg. Das heißt, ich brauche dann gar keinen Gasanschluss mehr. Das heißt, ich spare auch noch diese, weiß ich nicht, was es ist, paar 100 € im Jahr für den Gasanschluss.
Ja. Ach, wie cool. Ja. Das ist ja immer so, ach Mann, also mein Traum ist ja eigentlich ein eigenes Haus zu haben, trotz allem, das aber bitte aus Holz und zwar so richtig so Blockbohlen und da dann eben wirklich so PV aufs Dach und Wärmepumpe dran und ein Elektroauto vor die Tür, wo der Strom vom Dach kommt und ich völlig skrupellos einfach überall hinfahren kann und es ist egal. Ja, das ist so, ich beneide dich sehr, ja, super, finde ich echt toll.
Ich bin ja ein immer größerer Fan von Jack Reacher. Ich erzählte, dass ich
die Bücher lese. Jetzt vermöbelt?
Ich bin immer noch nicht durch. Okay. Vermöbeln wäre auch mal wieder gut. Also habe ich auch ein großes Interesse dran ab und zu. Wen sage ich jetzt nicht. Aber bei Jack Reacher wird ja immer wieder thematisiert, dass er so ein Drifter ist. Und er hat halt nichts außer den Klamotten am Leib, ein paar Geldscheine. Mittlerweile in den neueren Büchern hat er eine Visa-Karte oder sowas.
Ui.
Aber halt immer noch kein Telefon.
Fährt man nur Bus.
Und eine Klappzahnbürste. So, das ist das Einzige, was er hat, was er besitzt. Alles andere, ne, so. Und es wird in jedem Buch wieder thematisiert, warum hast du keine Taschen? Also warum hast du keinen Koffer? Oder wenigstens einen Rucksack oder so, wo du Sachen drin haben kannst.
Weil Besitz besitzt.
Sobald ich eine Tasche habe, habe ich halt Besitz und der muss dann irgendwo sein. Dann muss ich das irgendwie waschen, die Klamotten waschen. Er schmeißt halt seine dreckigen Klamotten immer weg und kauft sich neue.
Fast Fashion.
Mit Fashion hat das nichts zu tun. Das ist für ihn was mit irgendwie,
ist aber trotzdem
Besitz haben, weil
trotzdem
wenn er da Koffer hat, dann braucht man irgendwann einen Ort, wo er den Koffer lassen kann. Er hat da eine Wohnung, dann muss er Steuern zahlen. Dann hat er eine Versicherung und wahrscheinlich diesen ganzen Bruchbuden-Chaos, den Hausbesitzer halt die ganze Zeit haben.
Ja.
So, also das ist natürlich eine vollkommen absurde Kette, die er sich da vorstellt. Aber dieses Prinzip von den Scheiß alles nicht
so
zu haben,
absurd ist diese Kette halt nicht. Ne?
Es ist halt, also es gibt ja diese Minimalisten, die wohnen dann halt in ihrem Bus oder so und haben halt tatsächlich sehr, sehr wenig und kommen klar oder wohnen in einem Bauwagen oder in einem Tiny House oder so und besitzen halt sehr wenig. Aber selbst wenn du ein Tiny House hast, hast du halt Versicherungen und hast du halt irgendwie, scheiße, hier ist jetzt ein Loch in der Wand oder so.
Du musst dich kümmern,
Ja. Udo Lindenberg wohnt im Hotel.
Im Atlantik, ja.
In Hamburg,
ja, genau. Das ist perfekt.
Ja. So was. Also, das macht er ja auch. Er wohnt ja auch in Hotels, also Reacher. Mhm. Der schläft halt jede Nacht in irgendeinem Motel.
Das ist eine fiktive Figur. Udo Lindenberg wohnt wirklich im Atlantik.
Ja, der hat aber auch genug Geld.
Das ist richtig, ja.
Hoffentlich.
Aber man kann das ja auch, also diese Minimalisten.
Ach, Reacher ist fiktiv, scheiße.
Ja, ja, das ist nur alles nur ein Film, Tobias.
Es sind Bücher.
Ja, was diese Minimalisten machen, das, man kann sich dem ja annähern. Also man muss ja jetzt nicht komplett besitzlos sein, aber vielleicht reicht ja auch irgendwie eine, keine Ahnung, Einzimmerwohnung oder jetzt, wenn du Single bist, vielleicht auch zu zweit, nee, eher schwierig. Aber vielleicht reicht eine Einzimmerwohnung, die, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, meine Wohnung in Frankfurt am Main, die hatte 42 Quadratmeter und war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Wohnzimmer war ein Durchgangszimmer, aber du bist nicht quer durch den Raum, sondern wirklich rein an der Wand lang und sofort rechts ins Schlafzimmer gegangen. Das heißt, mit zwei Menschen, die da drin leben, kann man sich trotzdem noch super aus dem Weg gehen. Man kann die Wohnung, also selbst wenn da zwei Leute gleichzeitig Podcasts produzieren wollen, wäre das gegangen. Einer im Wohnzimmer hinten an der Seite, einer im Schlafzimmer. Die Küche war sehr klein, hatte nur eine Gerätezeile. Das Badezimmer hatte ein Tageslicht, ein Fenster, also war nicht so ein Gefangenes. Und es war ein kleiner Balkon hinten dran. Das waren 42 Quadratmeter. Das kann auch reichen. Und das habe ich ja zum Beispiel auch gemerkt, als ich dann zwischen Berlin und Frankfurt hin und her gependelt bin. Ich hatte in der Wohnung in Frankfurt, ich habe es ein bisschen krachen lassen. Ich habe gesagt, ich hatte halt da auch genug Klamotten. Ich hatte da auch eine Waschmaschine. Also eine in Frankfurt, eine in Berlin, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock immer dran zu denken, irgendwas mitzunehmen und so. Und hatte aber trotzdem in Frankfurt natürlich dramatisch weniger Zeug als in Berlin. Und jedes zweite Mal, wenn ich nach Berlin zurückgefahren bin, jede Woche hin und her, habe ich gedacht, vielleicht komme ich jetzt gleich um die Ecke und das Haus ist abgebrannt und das wäre eigentlich ganz geil. Also dieser ganze Besitz, der ganze Klatter, der ganze Krempel, den man so hat, wäre einfach weg. Habe ich total oft gedacht. Also ich glaube schon, dass man sich diesem Minimalismus, ich finde das so.
The things you own end up owning you.
Ja. Ja, und man kann sich sicherlich von dem freimachen. Also das wäre zum Beispiel was ich meinem jüngeren Ich dringend raten würde. Schaff dir nicht so viel Zeug an. Und das muss ja jetzt nicht so sein wie diese ganzen komischen, also diese, das sind ja dann auch immer gleich so eine Erfolgscoach-Typen, die nur 30 Sachen besitzen, alles ist schwarz und alles passt in einen Koffer. Und außerdem kann ich dir erzählen, wie man maximal performt, mit nur 3 Stunden Schlaf und so eine Scheiße muss es ja nicht sein. Apropos, wo ich gerade so rede, ich war beim Hautarzt, trotz meiner Schmerzen und allem.
Und du hast 30 schwarze Melanome oder wie
kommt das drauf? Dachte ich, ey, das ist ein Facharzttermin, du gehst dahin, egal wie es dir geht. Montag war das und der ist neu, also ich kannte den noch nicht und bin halt hin und hab gesagt, so, ne, hier mal so Hautkrebs-Screening machen. Und das war ein Typ, sehr schön sind auch die Google-Bewertungen über den. Ich sitze da, also Termin 15.15 Uhr, 15.18 Uhr ruft er, Holger Klein. Ich so, trapp da rein, sag guten Tag. Sagt er, Tag, was wollen wir denn? Ich habe so viele Leberflecken und ich war schon lange nicht mehr im Haus. Hautkrebs-Screening, ausziehen. okay, was nehmen Sie denn für Medikamente? Ich so, ja, das und das und das. Und, was noch? Und ich so, dann noch hier für Polypen, wie heißt das denn? Ja, ja, was noch? Ja, gut, hinlegen. Ich so, ja, Entschuldigung, tut ein bisschen weh. Was haben Sie denn da für eine Narbe? So, ja, Appendizitis, Bauchdeckenabzess. Umdrehen. Schaffe ich nicht, ich habe so Schmerzen im Brustkorb. Na gut, hinstellen, stellen Sie sich mal hin. Schön, gut. Der Mann ist gesund. In 2 Jahren sehen wir uns wieder. Ziehen Sie sich an. Schönen Tag noch. Was habe ich? Ich bin beim Bund. Total geiler Hautarzt. Also ja. Mein alter Hautarzt, der war auch schon irgendwie. Hautärzte sind vielleicht auch immer ein bisschen komisch. Mein anderer war auch ein bisschen komisch, aber der hat absolut den Vogel abgeschossen. Und das Beste ist, der zog ein Bein nach. Also wirklich, so, was haben wir denn? Schnurf. Super Typ. Ich bin so happy da rausgegangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und die Google-Bewertungen zum Teil so, super unempathisch. Das ist echt, echt fein. Der Mann ist gesund.
Ja. Ich muss noch einen Dank loswerden,
bevor Woche wir in die Werbung
springen. Bevor wir in die Nachrichten springen, muss ich noch einen Dank loswerden.
Ja.
An Tarifkenner.
Ja.
Der hat das in den so Kommentaren zur letzten Sendung, was ist das für ein Typ?
Ja, der weiß über so viel Zeug Bescheid, dass ich echt Angst habe vor dem. Nein, der ist super und ich bin froh, dass wir den haben.
Dass der hier
aber
zuhört.
Der hier zuhört. Aber ich finde das wirklich total faszinierend. Der weiß alles. Wahrscheinlich hat er schon mehrfach bei Wer wird Millionär gewonnen und keiner kennt ihn.
Wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht ist es Günther ja auch. Das ist der. Ach nee, der gewinnt ja gar nicht bei. Na egal.
Aua.
Entschuldigung. So, Tarifkenner hat zur letzten Sendung kommentiert, weil ich von dem Einschlafenbier berichtet hatte,
ja,
dass das tatsächlich zustande kommt. Und das wäre daraufhin tatsächlich beinahe nicht zustande gekommen. Weil ich hatte ja vor, ein Einschlafen-Podcast-Bier auf den Markt zu bringen, zusammen mit der Wildwuchs-Brauerei. Mhm. Und das sollte heißen, gut einschlafen für das schwere 7,8 Volumenprozent Alkohol. Und leichter einschlafen für das Leichte, also es ist ja ein Alsterwasser, also ein Radler mit Holunderblüte, mit 1,5%. So, und das hat der Tarifkenner gehört und gesagt so, pass mal auf mit irgendwie ungültiger Health Claim, also Gesundheitsanspruch. Und das habe ich dann gegoogelt und da gibt es da so eine Seite und dann kann man sich das durchlesen und denkt man so, ja, ach eigentlich, was soll denn das? Und ja, wo kein Kläger, da kein Richter, blablabla. So, habe ich erst überlegt. So, und dann habe ich aber den Braumeister angerufen, gefragt, so, ja, wie ist denn das so? Und er so, oh ja, gute Idee, weil die hatten mal ein Bier, das hieß Wachmoker.
Ja.
weil da Koffein drin war. So, und das durften sie dann auch nicht mehr weiter Wachmoker nennen. Das heißt, es ist Fastmoker. Ich meine, das ist vielleicht auch noch ein Health-Claim, weil sie dann schneller wäre. Aber so, das heißt, der Braumeister, der hätte es eigentlich wissen können,
ja,
da vorsichtig sein muss. Hat aber nicht drauf geachtet. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Machen wir irgendwie vorne mit irgendwie Sternchen, Fußnote, Achtung.
So ein Seriositätssternchen. Ja.
So, und
10 Euro Sternchen.
Das funktionierte irgendwie alles nicht. Ja. Und jetzt haben wir sie einfach komplett umbenannt. Also jetzt heißen sie halt nichts mit Einschlafen, was doof ist, weil es ja eigentlich Einschlafen-Bier sein soll.
Kannst du da nicht irgendwie das Einschlafen-Podcast-Bier oder sowas als Untertitel?
Na, das steht jetzt hinten
drauf. Das Einschlafen-Podcast-Bier. Das Einschlafen-Bier.
Ja, ich habe ganz scharf als Logo.
Ja.
Und die Originalbiere für das Gut Einschlafen heißt eigentlich Bock Orange. Also es sind ja keine neuen Sude, sondern das sind ja bestehende Biere, die einfach umgelabelt werden. So, und das ist eigentlich ein Bock Orange, weil das so ein orangefarbenes Bockbier ist. Und das leichtere Einschlafen heißt eigentlich Wilde Holle, weil das so ein Holunder, Alsterwasser ist.
Ich sag ja,
so.
Wilder Holgi.
Ja. Wilder Holgi. So, und ja, jetzt heißen die Biere halt nicht mehr Gut Einschlafen oder Bock Orange, sondern Bockiges Schaf. Und das Leichter Einschlafen, Wilde Holle heißt jetzt halt Wildes Schaf.
Warum hast du es nicht Schweres Schaf genannt? Weil Abschied ist ein schweres Schaf. Warum ist es nicht? Naja, das ist das Starkbier, also das stärkere Bier. Und ich weiß nicht, das ist so aus dieser Agathe Bauer, weißt du, so Misheard Lyrics-Ecke.
Ach so, ja.
Gibt es eben den Abschied ist ein schweres Schaf. Das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das ist recht bekannt. Und wenn du ein Bier hättest, das schweres Schaf heißt, ich glaube, das wird.
Können wir vielleicht auch
nochmal. Überleg nochmal.
Mit einem mit dem Porter machen oder so.
Doppelbock, schweres Schaf.
Weißt du übrigens, woher der Begriff Bockbier kommt?
Das
hat ja gar nichts mit dem Tier, mit dem Geißbock zu tun.
Ja, das ist mir mit Sicherheit mehrfach erklärt worden auf meinen Reisen durch Bayern, aber ich könnte es dir jetzt nicht beantworten. Nee.
Ich habe letztens eine Episode übers Hofbräuhaus gehört und da haben sie es gebracht. Früher gab es nur sehr leichte Biere in Bayern, gibt es ja jetzt auch immer noch und das ist für mich ein Grund, bayerische Biere zu kaufen. Aber dann wollten sie halt irgendwann auch das gute Bier haben nach Einbecker Brauart. Also Einbecker war damals so der Goldstandard unter den Bieren. Und es kommt halt von Einbeck. Also ja. Einbeck, ein Bock. So.
Da bei euch in der Ecke auch, ja.
Okay. Naja, in Niedersachsen, aber.
Ja, aber.
Nicht.
Also ich fahre nicht mal
100 Kilometer von hier entfernt.
Ernsthaft? Ich dachte, ich fahre an Einbeck vorbei, wenn ich zu dir fahre.
Nee. Eigentlich nicht.
Oh, schräg. Nee. Kommen wir zu den Nachrichten. Du fängst an.
USA, Hurricane Milton. Meteorologen rechnen mit bis zu 3 Meter hoher Sturmflut.
3 Meter. Das ist komplette Erdgeschoss. Das ist total krass. Also, ja. Aber ja. Sind die das gewohnt? Nee, diesmal ist schon krasser als
sonst. Das ist schon, ne? Doll.
Ja.
Zum Glück ist es jetzt irgendwie Mittwoch und Donnerstag, dass der da antritt, weil am Freitag fliegen ziemlich viele meiner Kollegen nach Florida. Unsere Firma hat in Miami am nächsten Wochenende eine Konferenz.
Aber Entschuldigung, geht der nicht über Florida?
Ja. Aber er ist am Freitag dann schon weg. Dann kommt schon der nächste wahrscheinlich.
Naja, so, aber ist dann nicht alles verwüstet? Also machen die dann da ins Krisengebiet Reisen?
Also wenn ganz Florida verwüstet ist.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann
mir ja, also das passiert ja nur auch nicht. Also natürlich kann es passieren, dass Bereiche stark betroffen sind und sonst wie was. Und es kann auch sein, dass wir dann diese Konferenz dort absagen müssen, wenn tatsächlich gerade Miami irgendwie platt geweht wird. Aber das passiert ja meistens auch eher so an der Südküste, ne? Also wie heißt das da in wie heißt denn das? In Louisiana? Okay, ja. New Orleans.
Ach so.
So, New Orleans oder so. Das fliegt doch immer auseinander. Florida, weiß ich gar nicht. Miami,
Ich nehme das immer nur fast
zur Kenntnis. Aber, müsste das da auch. Details. Aber habe ich noch nie gehört, dass Miami kaputt gegangen ist oder unter Wasser gewesen ist oder so. Vielleicht, weil das so ständig passiert. Ich weiß es nicht. Also, wir gehen davon aus, dass es stattfindet. Aber die Anreise wird halt schwieriger, ne? Also die.
Berlin-Besuch.
Flüge dorthin.
Berlin-Besuch. Adobe-Mitarbeiter schmerzfreier als US-Präsident Biden. Oh, Verzeihung. Berlin-Besuch. US-Präsident Biden verschiebt Deutschland-Reise wegen Hurricane Milton.
Naja, wahrscheinlich wollte der am Mittwoch oder Donnerstag kommen, oder?
Das kann natürlich auch sein.
Das ist ja ein Unterschied. Ja, am Donnerstag wollte der eigentlich da sein. Ja, und das geht ja erst am Montag los. Aber es gibt halt viele, die jetzt schon am Freitag und am Samstag schon hinfliegen. Für uns in Miami. Mehr Unterstützung gefordert. NATO-Generalsekretär Rutte sieht Ukraine vor härtestem Winter seit Kriegsbeginn.
Ist wie so Groundhog Day, ne?
Ja.
Mehr Unterstützung gefordert, kriegt er ja aber nicht so viel. Leute wie du und ich regen sich auf, die anderen freuen sich, es hört nicht auf, genau wie hier. Nahostkrieg. Israels Regierung nennt Hisbollah nach Angriffen seines Militärs Organisation ohne Anführer.
Was soll denn das? Also, ich weiß nicht. Das ist natürlich komplett unangemessen, da jetzt solche Witze drüber zu machen, aber
das hält man doch sonst überhaupt nicht aus.
Ich finde das so unglaublich, weil auf beiden Seiten, ne, Ukraine, Russland, als auch Israel und alle anderen. ist halt eine Ambivalenztoleranz gefragt im Moment, die ich weiß nicht, woher damit, ehrlich gesagt.
Ja, es wird zunehmend schwierig. So. Also ich versuche halt
weil tatsächlich. Ukraine und Russland sind sich immerhin alle einig.
Nein, da ist so einen ganz klaren Freund-Feind. Also das ist ja, da gibt es überhaupt trotzdem keine Grauzone.
Trotzdem
gibt
es eine Riesendiskussion, sollte man der Ukraine mehr Unterstützung zukommen lassen oder nicht?
Aber man kann sich in dieser Diskussion sehr simpel positionieren, weil du kannst ja sagen, entweder bist du auf der Seite des Aggressors oder du bist auf der Seite des Verteidigers.
Nein. Es gibt doch ganz viele Friedensdemos, die nicht auf der Seite Russlands sind.
Doch, sind sie.
Ja, sind sie.
Aber mit Nahost ist halt ein ganz anderes Problem. Das ist nicht so eindeutig. Es ist eindeutig genug für mich, ja, dass ich sage, ne, Moment mal, da gibt es, ne, diese ganzen, die gesamte Vorgeschichte seit 1948, die ist ein Problem. Ich habe gerade die Dias digitalisieren lassen, die ich bei meinen Eltern gefunden habe. Da ist ein Foto dabei, wo ich auf dem Schoß meiner Mutter liege, an der Flasche nuckel. Lass mich 4 Jahre alt sein oder wie alt man dann ist, keine Ahnung. Also 50 Jahre altes Dia, im Hintergrund liegt ein Kölner
Stadtanzeiger. Fotos, wo ich 16 bin und einer Flasche Nuckel.
Im Hintergrund liegt ein Kölner Stadtanzeiger, dessen Datum ich leider nicht erkennen kann. Aber die Schlagzeile kann ich erkennen. Hoffnung auf Nahostfrieden. In 50 Jahre alte Zeitung. Das ist schon, da gibt es eine riesige Vorgeschichte. Die muss auch auf irgendeine Art und Weise, darf die nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Die kannst du natürlich nicht nehmen, zu sagen, ja, you had it coming vor einem Jahr, als die Hamas angefangen hat, Terror zu machen. So funktioniert's nicht. Also es ist schon Israel angegriffen worden, aber die Art und Weise, wie Israel zurücksteckt, die ist zumindest diskussionswürdig. Ja? Das heißt, es ist nicht ganz so einfach wie bei Russland, Ukraine. Und ich find's halt so schwierig, zunehmend schwierig ich versuche ja bei solchen Sachen auch zu verstehen, warum sowas passiert. So, warum die Palästinenser Israel mit Raketen beschießen, ist mir völlig klar. Das ist, ne, das ist halt die Vorgeschichte, die gehört dazu. Aber ich ich schaffe es zunehmend nicht mehr, mir zu überlegen, was macht die israelische Regierung da? Also was ist deren großer Plan? Was haben die vor? Was, ne? Wie rechtfertigen die vor sich selbst, was sie tun? So, klar, du kannst dich, ich kann mich jetzt hinstellen, das ist ja ziemlich simpel zu denken wie ein Rechtsextremer. Du musst halt nur jegliche Menschlichkeit ausschalten, kannst du sagen, okay, dann schalte die aus und sage, naja, die Araber, die haben hier nichts verloren, ja, das ist unser heiliges Land, die beschießen uns ständig und wir vertreiben die jetzt, weil die haben hier ja nichts verloren. So. Es ist aber 2024. Da.
Und Menschlichkeit sollte nicht ausgeschaltet werden.
Naja, also, diese, also ich meine, so vor 100 Jahren oder lass es meinetwegen auch 150 Jahre gewesen sein, da war das ja noch völlig normal im Umgang der Staaten miteinander zu sagen, nee, ich will das jetzt, gib her. So. Aber es ist halt 2024, das funktioniert nicht mehr. Also ich zumindest hatte ich immer den Eindruck, dass auch das Denken an sich weitergekommen ist. Aber im Moment sieht das für mich so aus, als würde die israelische Regierung in so einem mittelalterlichen.
Also, dass das Denken weitergekommen ist, glaube ich gar nicht. Also natürlich wünschen sich alle Frieden. Natürlich wünschen sich alle, dass irgendwie Waffen schweigen und so weiter und dass alle irgendwie in Frieden leben können. So, im Nahostkonflikt ist doch aber die Grundvoraussetzung dafür, dass Organisationen, ob das jetzt Terrororganisationen sind oder nicht, ist vollkommen egal, aber Organisationen wie Hamas, Hezbollah und auch diese Houthis da im Jemen, dass die davon abrücken, als erklärtes Ziel zu haben, Israel und alle Juden zu vernichten. So, entweder müssen die von diesem Ziel abrücken oder die müssen halt weg.
Das ist das, was ich damit meine.
Man kann da nicht diskutieren. Genauso gilt es irgendwie im Ukraine-Russland-Krieg. Wenn Putin nicht aufhört, irgendwie die Ukraine zerstören zu wollen, dann bringt es überhaupt nichts, über Verhandlungen zu fabulieren.
Absolut, bleibt mal im Nahosten. Bleibt mal bei Nahost.
Ja.
Das meinte ich damit, als ich sagte, das kann man sich seit 1948 angucken, was die Araber wollen, also was deren Motivation ist. Aber bei all dieser Motivation der Araber ist das hinreichende Rechtfertigung für das, was Israel gerade macht. Also ich versuche die ganze Zeit mir zu überlegen, wie rechtfertigt die israelische Regierung, wie rechtfertigt Netanyahu, wenn er in den Spiegel guckt, was er gerade tut. Die haben Gaza geparkplatzt, Alter.
Ja, da kann es eigentlich, also für das Ausmaß an Brutalität und Zerstörung und auch Mord an Zivilisten kann es eigentlich.
Darüber rede ich gar nicht. Also ich nenne das nicht Mord, da weigere ich mich auch, das Mord zu nennen, weil ich möchte da noch keine niederen Beweggründe unterstellen.
Ach so, ja.
Ich möchte einfach nur, ich hätte halt gerne verstanden, aus meiner kleinen Berlin-Tempelhofer Wohnzimmerperspektive raus, würde ich gerne verstehen können, wie begründet ihr das, was ihr da tut? Also wie begründet ihr dieses Ausmaß an Brutalität? Das finde ich, das finde ich schon hart. Also das ist, und ich wäre froh, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ich wäre froh, wenn ich in Rente wäre, dann müsste ich da nicht so viel drüber nachdenken.
Weißt du noch, im letzten Realitätsabgleich kam in den Nachrichten gerade das mit den Pagern, die explodiert sind.
Ja.
Und wir waren beide noch total so, hä, wie zum Teufel?
Ja, das sind aber so Aktionen, wo ich mir denke, nicht schlecht. Also gemessen daran, was sie mit Gaza gemacht haben, ist das ja wirklich ein chirurgischer Eingriff.
Die Dinger sind explodiert. Also die haben halt gepiept, die Leute haben sie in die Hand genommen und dann sind sie explodiert. Ja. Jeder, der so ein Ding in der Hand hatte, war vermutlich bei der Hezbollah, sonst hätte so ein Ding nicht gehabt.
Ja.
Die Leute drumherum halt nicht unbedingt.
Ja gut, so. Die haben auch was abgekriegt. Aber auch da kann ich sogar noch sagen, okay, c'est la guerre. Ja? So ist es im Krieg. Da hast du hast immer Unschuldige, die Opfer werden. Diese Idee von chirurgisch präziser, ne, hier damals Operation Desert Storm, wo es ja praktisch keine Kollateralschäden gegeben hat, also bis wir dann gemerkt haben, dass es
abgeballert ist.
Genau. Also das ist, das hast du immer. Und ich glaube, so zynisch das klingt, das muss man halt mitnehmen. Ne? Du wirst immer ein ziviles Opfer haben, wenn du ein militärisches Ziel anvisierst. Aber ja, aber so viele zivile Opfer? Puh. vielleicht gibt es einen guten Grund. Ja, das ist, was ich meine. Vielleicht gibt es ein Argument, das mir nicht klar ist, das noch nicht an mir vorbeigekommen ist, aber ich sehe es gerade nicht. Also wenn Netanyahu sagen will, ja, wir machen aus Gaza einen Parkplatz, aber danach schenken wir jedem, ich übertreibe jetzt, danach schenken wir jedem Überlebenden ein Auto, damit er da parken kann oder sowas. Irgendeinen Plan, so absurd der auch sein mag, ja, irgendwas. Aber ich sehe da nichts. Was soll denn da, was soll aus dem, was da gerade passiert, was soll daraus werden? Das ist das, was mich völlig ratlos sein lässt.
Und warum das jetzt in dem Maße notwendig ist?
Naja, Die Frage geht dann auch in die andere Richtung. Ist eigentlich das, was da seit 1948 von arabischer Seite passiert, ist das notwendig gewesen?
Nichts davon ist notwendig. Also, Entschuldigung, es ist nicht notwendig, täglich 100 Raketen auf Israel zu schießen.
Ja, war der 7.10. letzten Jahres notwendig?
Nein, ne? Um Himmels Willen.
Genau.
Also, die Kritik an Israel jetzt darf auf gar keinen Fall genutzt werden, um irgendwie Kritik an den Palästinensern oder an der Hamas zu verringern.
Ja, aber das ist, danach sieht es im Moment für mich aus. Also meine mediale Wahrnehmung ist, dass jetzt klar, zum Jahrestag des 7.10., klar, da wird es dann nochmal gemacht, aber meine mediale Wahrnehmung ist, dass es im Moment ausschließlich um das Leid der Palästinenser geht und nicht darum, was dieser Überfall mit den Israelis gemacht hat. Weil das ist ja auch mehr als nur in Anführungszeichen 1700 Tote oder 1200.
Also klar, der 7. Oktober letzten Jahres.
Die Idee von Israel ist
natürlich irgendwie eine. Klar, so. Aber darüber hinaus, also über den 7. Oktober hinaus, gilt ja auch, dass seitdem und auch davor jeden Tag irgendwie hunderte Raketen auf Israel gefeuert werden. Auch wenn die meisten davon nicht ankommen, wegen Iron Dome oder wegen halt, weil sie zu doof sind oder auch gar nicht genau genug zielen. Also manchmal sind ja diese Raketenangriffe auch einfach nur, hey, wir können das übrigens so. Wir wollen euch gar nicht wehtun, aber guck mal, was wir haben. Mhm. So wirkt es zumindest. Aber ja, das ist ja auch nicht gesund. Also das ist ja nicht irgendwie, wenn ich in Israel leben würde, würde mich das doch nicht, also die tun so, als würde sie das gar nicht tangieren, diese normalen Raketenangriffe.
Ja,
aber das tut es doch.
Ja, natürlich tut es das.
Ja, und zumindest jetzt, wo dann irgendwie auch direkt aus dem Iran irgendwie größere Raketen dann irgendwie.
Ja, gut, das ist jetzt nochmal die nächste Baustelle in meinem Kopf, irgendwie, was da jetzt noch ist. Also, das Ding zwischen Palästinensern und den Israelis oder zwischen, ja, doch den Palästinensern und Israel. Das ist so irgendwie die eine Baustelle und dass die Anrainerstaaten in den letzten 50 Jahren die Palästinenser im Grunde nur als Vehikel benutzt haben oder als Werkzeug benutzt haben, gegen Israel in irgendeiner Weise vorzugehen. Das ist so, das muss auch diskutiert. Das ist ja das Interessante da auch oder das Wahnsinnige. Das ist ein solches Multikomponenten-Ding, was da passiert und was da besprochen und was da gelöst werden muss. Das ist halt westfälischer Friede in wirklich krass.
Wie kriegt man diese islamistischen Organisationen, oder ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, Hamas, Hezbollah, wie kriegt man die dazu, von ihrem Ziel, Israel und alle Juden zu zerstören, irgendwie, wie kriegt man die davon abzurücken? Und wie kriegt man Israel dazu, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren?
Ja.
Ne? Das sind die beiden Fragen, die man sich stellen muss. Weil dass Netanyahu sich auf keine Kompromisse einlässt, ist ja auch komplett unverständlich.
Du müsstest, wenn du jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung machen wollen würdest, also das ist ja auch noch das nächste Ding. Die Araber, also die restlichen Araber drumherum, die sagen ja alle, ey Leute, wir sind sofort dabei, macht eine Zwei-Staaten-Lösung und hier ist sofort Ruhe.
Ja, aber dass Israel das nicht macht, solange es diese Organisationen gibt, die trotzdem Israel zerstören wollen, ist ja klar. Also
das stimmt, genau. Ja, das ist, Netanyahu wird sagen, ja wie? Ich kann dir sagen, was man gegen Hamas, gegen Houthi-Rebellen und gegen Hisbollah macht. Man eliminiert die.
Ja.
Weil ganz offensichtlich, das hat die Vergangenheit gezeigt, kann man sonst nichts gegen die tun.
Naja, aber wenn man sie eliminiert, dann werden sie auch halt stärker. Die nächste Generation wird dann noch krasser. Also das haben
wir, wollte ich gerade sagen, genau. Das
so funktioniert es, glaube ich, nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn CDU-Politikerinnen rechtsradikale Positionen übernehmen, um die AfD klein zu halten. Ja, funktioniert genau. Nicht.
Da haben sie inhaltlich
probiert es nicht nochmal.
Hat's hart aber fair gesehen gestern oder was?
Nee,
was das ist doch ein Drama, du. Meine Güte.
Ich, das guck
wo,
ich
wo waren wir? Wo waren wir denn? Hier war ich bin dran, oder? Bis, ich weiß nicht.
Nahost. Nee, ich bin dran. Du hast gerade, glaube ich, den Nahost. Ist immer noch Nahost. Eskalation des Nahostkonflikts. Norwegen hebt Terrorwarnstufe auf zweithöchstes Niveau an. Polizisten tragen nun Waffen. Warum ausgerechnet Norwegen?
Weiß ich nicht. Haben die große muslimische Community, große arabische Einwanderschaft?
Weiß ich nicht.
Aber das ist sowas, was mich auch wahnsinnig aufregt. Ich meine, wir besprechen das in so einem Podcast. Man kann das, ich bespreche das mit meinem Nachbarn im Hausflur. Man kann auch irgendwie demonstrieren gehen und so. Aber diese Demonstrationen, die ich hier gerade sehe, diese Free Gaza-Demonstrationen, das sind alles antisemitische, alles israelfeindliche Demonstrationen. Ich verstehe nicht, warum wir uns das gefallen lassen. Also da hört es doch auch auf, eine Meinung zu sein. Gestern auch in Berlin-Neukölln ist auch wieder rumgegangen. Vielleicht
ich finde das schlimm. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Dieses
also man kann halt immer so schön sagen, also das, ja gut,
wieder mit
einer Waffel.
Mann,
aber, man kann halt auch sagen, ja, das muss eine Demokratie aushalten können, diese unterschiedlichen Meinungen und das ist laut und sowas. Aber ich möchte mal sehen, wenn hier eine Horde Juden auf die Straße geht und das Gleiche fordert für die Palästinenser, was die Araber fordern für die Juden. Mal gucken, ob wir das auch aushalten.
Ich glaube,
das regt mich auf. Diese Demos regen mich richtig auf. Und dieses Gelaber von Genozid und so. Boah. Hey, das gibt wieder Kommentare.
Reden wir lieber über den Längsruck.
Genau. SPD-Generalsekretär. Mirsch. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, Mirsch kenne ich nicht. Claudia
war kennt das nicht den, einer von der SED?
Claudia kennt den auch nicht. Der war nie in Paris.
Was?
Karl Lagerfeld hat das mal gesagt über, siehst du, weiß ich auch nicht mehr. Die kennen wir nicht. Claudia kennt ihr auch nicht, die war nie in Paris.
Ach so.
Super Satz. SPD-Generalsekretär. Mirsch als Nachfolger von Kühnert vorgestellt. Union spricht von Linksruck. Der rechte Rand spricht vom Linksruck. Wovon auch sonst.
Weißt du, ganz Deutschland rückt nach rechts. Weißt du, sogar die Grünen tragen so Kompromisse mit, wo wir irgendwie Deutschland abriegeln und Schengen beschädigen. Und
ich brauch
gar nicht, es ist so furchtbar, wie abgrundtief rechts Deutschland geworden ist.
Ja,
also
Wahnsinn.
Die Ampelregierung, der man eigentlich nicht unterstellen hätte wollen, als sie zusammengekommen ist, dass sie irgendwie rechtsradikal wird.
Die Fortschrittskoalition.
Die Fortschrittskoalition macht jetzt rechtsradikale Dinge. So. Und man wird schon von anderen Grünen beschimpft, wenn man sich darüber mokiert, weil man muss ja zusammenhalten.
Ja.
Und also CDU, vielleicht sollte die CDU allein deshalb wieder in die Regierung kommen, weil sie offensichtlich keine Opposition können. Also das ist doch komplett lächerlich, was die da machen.
Ja, aber wenn die CDU in der Regierung ist, passiert eine Sache. Sie arbeiten so lange daran, das Land auf den Hund zu bringen, bis sie abgewählt werden, weil es wirklich kurz vor 12 ist. Und danach werden halt irgendwelche anderen dahin gewählt, die den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Und das geht jedes Mal zulasten der sogenannten kleinen Leute. Darum will man ja die CDU nicht in Verantwortung haben. Weil die bringen regelmäßig das Land auf den Hund.
Es ist so furchtbar. Na, also Linksruck.
Ja, noch ein Rechtsruck.
Thüringen, Sachsen und Brandenburg, BSW-Chefin Wagenknecht, Beteiligung an Landesregierung offen.
Auch so geil. Irgend so eine Tante, ja, Mitglied des Deutschen Bundestages, ist nicht mal angetreten in diesen drei Bundesländern. Und das Erste, was die Wahlsieger machen, also die designierten Ministerpräsidenten, ist bei Frau Wagenknecht in Berlin vortanzen gehen. Das ist so peinlich.
Naja, ihr komischer Verein trägt ihren Namen. Also
ja, aber
ist doch
trotzdem
vollkommen klar, dass das so ein diktatorisches, hier geht nichts ohne mich geht.
Ja, aber das macht man doch nicht. Da ist man also so viel Selbstachtung, müssen doch vor allen Dingen CDU.
Wer für das BSW sich auf eine Liste schreiben, das hat offensichtlich keine Selbstachtung.
Nee, ich meine die anderen. Ich meine hier, wie heißen denn, Woidke,
so,
Vogt und hier Dingens, Kretschmann. So viel Selbstachtung muss man auch haben, zu sagen, wenn Sie mit mir reden wollen, dann kommen Sie gefälligst in mein Bundesland. Beziehungsweise ich rede mit den Leuten, die hier die Wahl gewonnen haben.
Aber warum reden die mit ihr und nicht mit den Landeschefen von dem BSW in den jeweiligen Ländern? Mit denen müssen sie doch reden.
Ja.
So, und wenn die dann ein Problem mit Sarah Wagenknecht haben, weil die als Chefin von ihrem Verein sagt, ich will aber nicht, dass sie das tut, dann müssen die das halt untereinander ausmachen und auch nicht mit den Chefs der anderen Vereine.
Das ist irre, oder? Es ist so irre.
Quatschkram, das ganze Ding ist Quatschkram, aber jetzt haben wir sie halt an der Backe.
Ja, das passiert im Bund früher oder später genauso. Mal gucken, ob der Wagenknecht immer noch dabei ist. Ampelkoalition. Klinikreform soll nächste Woche beschlossen werden. Mhm. Nicht schlecht.
Steht dann da drin?
Krankenhausreform soll das angehen. Ich hatte mich da mal reingelesen. Also du hast ja das Problem, dass die
kleinere Kliniken auf dem Land soll ambulante Facharztbehandlung anbieten, okay.
Na, du hast das Problem, dass durch dieses Fallpauschalensystem, was wir bisher hatten,
das sollte aber weg.
Kliniken, naja, das soll zumindest in kleinen Kliniken, die sollen nicht mehr alle Operationen anbieten können. Also da gab es dann immer so die aufwendige Knieoperation. Also jedes Landkrankenhaus hat aufwendige Knieoperationen angeboten und durchgeführt, weil es dafür viel Geld gibt.
Ach so, ja.
Das ist so, ich weiß gar nicht, ob es Knie war oder Hüfte. Das soll denen halt weggenommen werden und an zentrale Kliniken verlegt werden. Und gleichzeitig soll es, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent es waren, ich finde das eigentlich ganz gut, ein festes Budget für die Krankenhäuser geben, damit sie eben nicht darauf angewiesen sind, ihre gesamten Kosten über Operationen und über Patienten reinzuholen. Hm. Dass sie halt auch, ich glaube, Vorhaltepauschale oder so ähnlich heißt es, dass halt immer schon was Geld da ist, dass sie sagen können, okay, wir lassen hier auch mal ein paar Betten leer stehen in der Kinderklinik, weil Operationen an Kindern sind halt schlecht planbar, mittel- und langfristig. Sondern die verunfallen halt relativ zügig. Ich fand die nicht schlecht, diese Klinikreform. Gibt es halt viel Geheule natürlich, ne, weil der Landrat von Ohr-Erkenschwick natürlich gerne eine Universitätsklinik da stehen hätte und jetzt halt nur noch eine Poliklinik oder sowas kriegt. Aber ich fand das nicht schlecht, als ich das gelesen hatte. Das war letztes Jahr, glaube ich, schon.
Ja. Schauen wir mal.
Ja.
Kriminalität. Ermittler schalten große Kinderpornografie-Plattform im Darknet ab.
Was ist das für ein Defekt bei diesen Leuten?
Die sind krank, also glaube ich schon, aber also interessant ist, dass das schon wieder in Nordrhein-Westfalen ist. Ne? Sind die alle in Nordrhein-Westfalen? So.
Oder die Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen, oder? Oder ist die
Vielleicht
Plattform
sind die Ermittler in Nordrhein-Westfalen besonders gut und die niedersächsischen Pädophilen kommen alle durch? Ich weiß es nicht.
Wo ist denn die Ermittler aus Duisburg, waren denn mit Treimer nach einer bundesweiten Razzia auf die Spur gekommen? Ja, interessant, das ist echt oft Nordrhein-Westfalen, wenn man sowas hört.
Hm.
Ich bin da ja groß geworden in Nordrhein-Westfalen. Also
gut, wenn da Leute weggesperrt werden, die da auch noch koordinieren und irgendwie, oh Mann, ey.
Ich wüsste auch wirklich mal gerne, wie viele von denen, die da sich diesen Kram angucken und runterladen und weiterverbreiten, wie viele von denen sind wirklich Pädophile, also wirklich krank? Und wie viele sind einfach irgendwelche Arschgesichter, die das aus so einer Gewaltaffinität geil finden?
Hm. Gute Frage. Also heute im Radio hatte ich die Meldung auch schon gehört. Ich bin heute Auto gefahren und da höre ich dann Radio und dann hieß es, das sei halt schon seit 2019 irgendwie in Betrieb gewesen, diese Plattform.
Ja.
Und in den letzten 5 Jahren hätte es halt Hunderttausende von Nutzern gegeben, die das abgerufen hätten. Ist natürlich nicht ganz klar, ob das wirklich Hunderttausende verschiedene Nutzer sind oder Hunderttausende Abrufe. Das ist bei solchen Radiomeldungen immer nicht ganz klar.
Weil die selber nicht so genau wissen, worüber sie reden.
Aber es war wohl eine sehr stark frequentierte Seite. So. Und ich weiß nicht, wie verbreitet wirklich krankhafte Pädophilie ist. Und wie vielen von den Betroffenen das auch tatsächlich klar ist, dass sie da eigentlich krank sind, dass sie eigentlich Hilfe brauchen und nicht irgendwie diesem Trieb nachgehen sollten. Ich keine Ahnung. Aber alles, was da weggesperrt wird, ist gut.
Das Wetter. In der Nacht bewölkt und teils kräftiger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen für Bereiche in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Temperaturen 14 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, viele Wolken und Schauer oder Gewitter. Vom Hochrhein bis nach Ostbayern sowie in Sachsen freundlich und meist trocken bei 16 bis 23 Grad. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag Durchzug eines Sturmtiefs mit schauerartigem Regen 14 bis 20 Grad. Übrigens ist das der Hurricane Kirk, der da durchzieht. Ja, Captain James T. Kirk.
James T. Kirk.
Eigenen Hurricane und der ist irgendwie nicht nach links nach Miami abgebogen, sondern nach rechts und ist dann irgendwie jetzt. Ich glaube, Frankreich war nicht so glücklich, oder?
Ich weiß nicht, es gibt Dinge, die kriege ich irgendwie nicht mit und das sind solche Hurricane- und Sturmgeschichten. Das ist ganz seltsam.
Ich habe es jetzt auch nur mitbekommen, weil die Kollegen darüber fliegen.
Achso. Sonst hätte ich auch nicht mitbekommen. Die Schmerzfreien. Das war der Realitätsabgleich. Danke für die Aufmerksamkeit. Nichts für ungut.
Ich danke auch.
redet, ist nicht tot.
Na, das ging doch.